Ich möchte die Predigt heute Morgen mit einer Frage einleiten, die ich mir schon öfters gestellt habe. Die Frage lautet: Wofür lebe ich? Vor meiner Bekehrung lautete die Antwort: Der Sinn meines Lebens ist, dass es mir gut geht und dass ich ein erfülltes Leben habe. Das heißt, ich würde mir eine Familie wünschen, eine schöne Wohnung, immer was zum Essen, Arbeit, die Spaß macht und ab und zu in Urlaub fahren. Das wäre das, was mir das Leben lebenswert machen würde. Wenn man sich allerdings so eine elementare Frage stellt, dann ist es nicht schlecht, wenn man auch Gottes Wort zur Rate zieht. Und da schaue ich zuerst bei Jesus nach. Was sagt denn Jesus dazu? Wofür lebte Jesus, als er zu uns auf die Erde kam? Oder darf ich dich um die erste Folie bitten? Im Johannes 5, Vers 38 heißt es: Ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um zu tun, was ich will, sondern um den Willen des Vaters zu tun. Der Unterschied, was meinem Leben vermeintlich Sinn gab, verglichen mit dem, was Jesus als den Sinn seines irdischen Lebens ansah, könnte nicht größer sein. Warum? Ja, ich bin auf mich ausgerichtet. Und Jesus ist darauf ausgerichtet, Gottes Willen zu tun. In Wahrheit will ich nur, dass meine Wünsche erfüllt werden. Jesus gehorchte seinem Vater und ich gehorche meinem natürlichen Menschen. Oder man könnte auch sagen, meinem Egoismus, das, was mich befriedigt. Das ist alles ganz normal für einen Menschen, der nicht bekehrt ist, der nicht sein Leben in die Hand Jesu gelegt hat. Erst nach meiner Bekehrung hatte ich die Möglichkeit, nicht länger meinem natürlichen Menschen zu folgen, sondern dem Heiligen Geist, den ich ja ab diesem Zeitpunkt bekommen hatte. Und? Habe ich gehorcht?
Ja.
So wie Jesus es mir vorgelebt hat? Bevor ich auf diese Antwort antworte, möchte ich eine Begebenheit aus dem Alten Testament erzählen, die mich in mehrfache Weise dazu gebracht hat, aufzuwachen. Diese Geschichte steht im 1. Könige, Kapitel 12, 33 bis Kapitel 13, 32. Das ist jetzt zu lang zum Lesen, deswegen möchte ich das etwas kürzer zusammenfassen. Aber ich kann euch nur empfehlen, lest das einmal, zweimal, wenn es sein muss. Aber lest es, es ist es wert. Was war geschehen? Was stellt uns diese Geschichte vor Augen? Nach Salomos Tod, wo das Land Israel seine größte Größe erreicht hatte, wurde das Land geteilt in ein Nordreich und in ein Südreich. Im Südreich herrschte der Sohn von Salomon, das war Rehobeam. Und im Nordreich herrschte ein König mit dem Namen Jerobeam. Nicht ganz einfach, das auseinanderzuhalten, aber kann auch sein, dass ich mir noch ein paar Mal versprechen war, wir jetzt wissen, um was es geht, ja. Nordreich und Südreich. Der König im Nordreich, der Jerobeam, der hatte ein Problem. Die Israeliten waren gewohnt, Gott zu den Opferfesten in Jerusalem anzubeten. Und er wollte natürlich nicht, dass seine Landeskinder immer jedes Jahr regelmäßig zu seinem Feind nach Jerusalem gehen, um Gott anzubeten. Er wollte sie nicht verlieren, er wollte nicht die Macht über sie verlieren. Und als gute Ausrede oder als guter Gedanke, wie er meinte, ist ihm eingefallen: Mensch, da baue ich doch hier denen Opferstätten. Und ich gebe denen einen Gott zum Anbeten. Das können sie hier machen, da brauchen sie doch nicht nach Jerusalem gehen. Und so entschloss er sich, Opferstätten in ganz Jerusalem zu bauen. Eine dieser Opferstätten befand sich in Bethel. Bethel ist ein kleiner Ort, ungefähr 3 Stunden Fußmarsch nördlich der Grenze zwischen dem Südreich und dem Nordreich. Aber wenn man von Jerusalem aus laufen würde, zu Fuß schon über deutlich über 6 Stunden Fußmarsch. Als dieses Heiligtum, diese Opferstätte in Bethel eingerichtet werden sollte, also eröffnet werden sollte, wollte der König natürlich ein Superfest machen. Er wollte so richtig seine Herrlichkeit demonstrieren. Es gab Tanz, es gab Musik, es gab Essen, es gab zu trinken, es gab Märkte, es gab einfach alles, damit die Leute sehen, das ist ein toller König. Das, wir sind an der richtigen Stelle, hier wollen wir leben, hier bei dem König wollen wir sein, der soll über uns herrschen. Und als er diese Opferstätte fertiggestellt hatte, brauchte er auch Priester. Und die hat er sich ausgesucht und die wollte er an diesem Tag weihen. Und bei dieser Gelegenheit, als das Opfer bevorstand und er so Schritt für Schritt zum Altar hinaufstieg und gerade mit dem Opfern beginnen wollte, da rief plötzlich eine laute Stimme mitten aus dem Volk heraus. Altar, Altar, so spricht der Herr. Der Königsfamilie von David wird ein Sohn geboren werden mit Namen Josia. Er wird auf dir die Priester schlachten, die an den Opferstätten dienen und nun hier ihre Opfer darbringen. Ja, Menschenknochen wird man auf dir verbrennen. Dann wandte sich der Prophet zum Volk und sagte, ein Zeichen soll euch beweisen, dass der Herr durch mich geredet hat. Dieser Altar hier wird zerbersten und seine Asche, die mit dem Fett der Opfertiere getränkt ist, wird auf dem Boden verstreut werden. Der König Jerobeam, der wusste nicht, was passiert war. Er stand da oben voller Zorn und er streckte die Hand aus und er rief, pack diesen Kerl. Doch im selben Augenblick, wo diese Worte über seine Lippen kamen, da wurde sein Arm steif. Er konnte den Arm nicht mehr zurückziehen. Der König flehte den Propheten an und sagte, bitte doch bei deinem Gott für mich und besänftige ihn, damit ich meinen Arm wieder bewegen kann. Der Prophet tat, worum er gebeten wurde, und im selben Augenblick, als er Gott bat, diesen Arm wieder zu heilen, war er wieder in der Lage, ihn zu bewegen. Daraufhin lud der König den Propheten ein, mit ihm nach Hause zu kommen und bei ihm Essen zu ihm zu trinken, damit er sich stärken konnte, bevor er wieder nach Hause zurückging. Aber der Prophet sagte, nee, das wird nichts. Ich werde hier weder essen noch trinken, denn der Herr hat mir befohlen, du sollst dort nichts essen und du sollst dort nichts trinken. Kehre auch nicht auf demselben Weg zurück, auf dem du nach Bethel gehst. Okay, so ging der Prophet auf einem anderen Weg zurück. Bei diesem Fest waren natürlich alle möglichen Leute anwesend. So auch 2 Söhne eines Propheten, der in Bethel lebte. Nur der war zu alt, auf dieses Fest zu gehen. Aber als ihm seine Söhne erzählt haben, was da los war, hat er sofort gesagt, sattelt mir mein Esel, den Mann muss ich kriegen. Ich muss hinter dem her. Er hat sich aufgemacht, ist ihm hinterhergeritten und hat ihn schließlich eingeholt. Und er fragte ihn, bist du der Prophet, der diese kühnen Worte gesprochen hat? Der sagte, ja, das bin ich. Er sagte, Mensch, komm mit mir heim. Ich lade dich ein, ess bei mir was. Bist doch schon den ganzen Tag unterwegs, hast nichts gegessen, nichts getrunken, komm mit mir. Da sagte der Prophet aus Juda, da stammte er nämlich, dieser kühne Mann, der stammte aus Juda, tut mir leid, so wie ich dem König schon gesagt habe, ich darf hier weder was essen noch was trinken, noch soll ich auf den gleichen Weg zurückkehren, auf dem ich gekommen bin. Da sagt der alte Mann zu ihm, weißt du, ich bin auch ein Prophet. Weißt du, und ich habe durch einen Engel Gottes ausgerichtet bekommen, ich soll dich einladen. Komm doch mit mir nach Hause, iss und trink bei mir, stärke dich für die Rückreise. Daraufhin sagte der Prophet aus Juda, okay, wenn es so ist, dann komme ich. Sie setzten sich nieder zum Essen und während sie beim Essen saßen, erhielt der Prophet, der alte Prophet, ein Wort von Gott. Und das lautete, so spricht der Herr, du hast dich meinem Befehl widersetzt und das Verbot missachtet, das ich, dein Herr, dein Gott, dir gegeben habe. Du bist umgekehrt und hast an diesem Ort gegessen und getrunken, obwohl ich dir das ausdrücklich verboten habe. Darum wirst du nie im Grab deiner Vorfahren liegen werden. In der Bibel steht es nun drin, als der Prophet, der alte Prophet, den Prophet aus Juda eingeladen hatte, da steht ein ganz kurzer Satz drin. Und dieser Satz heißt, und das war eine Lüge. Nachdem ich den Text gelesen hatte, ging mir da schon einiges durch den Kopf. Immer wieder so in den nächsten Tagen fielen mir so Sachen dazu ein. Man muss wissen halt, Jerobeam und Rehobeam, die beiden hatten ihr ganzes Leben, also während ihrer Regierungszeit, Krieg miteinander. Und jetzt sollte der Prophet aus Juda in das Feindesland gehen, mit dem Krieg herrschte. Und er sollte dort auch noch einen Auftrag ausführen. Also man muss sagen, der Mann, an seiner Stelle hätte ich ganz schön Angst gehabt. Und er musste seine Angst überwinden, weil er wusste genau, in der Zeit damals, da ist man mit Leuten, die einem unangenehm waren, überhaupt nicht zimperlich umgegangen. Der König hätte ihn gleich Kopf ab. Er hätte da schnell einen Prozess gemacht gehabt. Aber dieser Mann war bereit zu gehen und den dortigen Machthaber auf extremste Weise herauszufordern. Der hat das Fest seines Lebens ausgerichtet. Und dann kommt irgendeiner daher, reißt den Mund auf und kriegt dann auch noch von Gott das alles bestätigt. Weil als nämlich er gesagt hat, dass das Volk ein Zeichen bekommt, hat er dem Volk gesagt, dieser Altar wird zerbrechen. Er wird in zwei Teile zerbrechen. Und als er das ausgesprochen hatte, ist das auch geschehen. Dieser Altar ist in zwei Stücke zerbrochen. Und das, was dieser Prophet erlebt hat, müsst ihr euch mal vorstellen, er überwindet seine Angst. Er spricht das aus, was Gott ihm gesagt hat, ohne zu wissen, ob sich Gott zu ihm stellt oder nicht. Und Gott hat sich zu ihm gestellt. Postwendend, der Altar ist in zwei Stücke zerbrochen. Das muss man sich mal vorstellen. Da baut einer aus massivsten Steinen einen Altar. Das wird nie einer geglaubt haben, dass sowas zerbrechen kann. Und es ist zerbrochen. Das ist Gottes Kraft, die dahinter steckt. Die Sache mit dem steifen Arm. Der Prophet hat gerade damit gerechnet. Gott hat eingegriffen, hat den Arm steif werden lassen. Der Prophet hat dafür gebetet, dass dieser Arm wieder beweglich wird. Und es ist passiert. Wie oft beten wir füreinander für Heilung und nichts passiert? Du sagst es. Warum hat er also die ganze Zeit sein Gehorsam voll durchgehalten, aber in dem Augenblick, als der alte Prophet ihm das gesagt hat, hat er sein Gehorsam dahin fließen lassen. Geschichte geht es noch weiter. Was danach passiert ist, nachdem er wieder sich auf sein Esel geschwungen hat und heimgeritten ist. Er ist aber nicht weit gekommen, weil kurz hinter Bethel hat den Mann ein Löwe erwischt. Und dieser Löwe hat den Propheten von dem Esel runtergeschlagen und da lag er tot in seinem Blut. Kann man sagen, gut, hätte er besser gehorcht, dann wäre das nicht passiert. Leute kamen vorbei, die das sahen und für die war das ganz komisch. Da lag eine Leiche, da stand ein Esel und da stand ein Löwe. Wo gibt es das in der natürlichen Welt, dass der Löwe sich nicht entweder die Leiche schnappt und ins Gebüsch geht oder dass er den Esel nimmt und ins Gebüsch nimmt und die Knochen abnagt? Das gibt es nicht. Deswegen waren die Leute, sagen, das stimmt was nicht. Und die sind weiter nach Bethel, haben das da alles, haben nichts gemacht, sind weitergesaust. Und in Bethel haben sie das erzählt. Und da hat der alte Prophet das gehört. Und hat gesagt, auwei, das war ein Mann Gottes. Und er ist losgeritten, hat ihn geholt, hat die Leiche mitgenommen und hat ihn bei sich in seinem Grab bestätigt, sodass das Wort des Herrn wahr geworden ist, dass der Prophet nicht in seinem Grab liegen wird. Warum hat der Prophet jetzt dieser Versuchung nachgegeben? Das ist mir durch den Kopf gegangen. Was ist dem Mann so wichtig gewesen? Oder warum hat er einfach gesagt, naja, passt schon, der Gehorsam. Ich habe ja bewiesen, meinen Auftrag habe ich ausgeführt. Meinen Auftrag habe ich ausgeführt. Dem Mann, dem König ist gesagt worden, dass es so nicht geht. Dem Volk wurde ein Zeichen gegeben, dass Gott der Herr ist. Aber was hat ihn bewirkt, der Versuchung nachzugeben? Eventuell war es in seinen Augen nicht so schlimm, die Einladung anzunehmen. Sein Auftrag hat er erledigt gehabt und vielleicht war er auch deshalb bereit, einen Kompromiss zu machen. Oder es tat ihm gut, die Anerkennung des anderen zu bekommen. Er hatte vielleicht den Wunsch, Gemeinschaft mit jemandem zu haben, der sich in seine Lage versetzen konnte, was er schon alles durchgemacht hat an dem Tag. Sicher haben sie mehrere Aspekte da irgendwie eine Rolle gespielt, dass er Ja gesagt hat letztendlich. Es war halt rein menschlich gesehen, der Versuchung erlegen, so wie es jedem von uns schon einige Male womöglich passiert ist. Eins war offensichtlich, die Versuchung hat über den Gehorsam gesiegt und die Konsequenz war tödlich. Gibt es das heute auch noch? Ich denke ja, denkt an ganz einfache Situationen, wo jemand trotz einer roten Fußgängerampel noch schnell über die Straße will, von einem Auto erfasst wird und tödlich verletzt wird. Ganz normale Situation, kommt vor. Oder wo Skitourengeher trotz höchster Lawinengefahr in gesperrtes Gelände gehen und verschüttet werden. Oder wenn ein Soldat im Krieg den Befehl verweigert und wegen Befehlsverweigerung sofort standrechtlich erschossen wird. Das sind Sachen, die uns geläufig sind. Und was ist immer dabei im Spiel? Ungehorsam. Immer ist der Ungehorsam. Warum müssen kleine Kinder lernen zu gehorchen, bevor man mit ihnen mit dem Fahrrad auf die Straße gehen kann? Wenn sie nicht gehorchen, das nächste Auto fahrt sie tot. Was kann man daraus lernen? Gehorsam bedeutet Schutz, im Natürlichen wie im Geistlichen. Was können Sie Gott dabei gedacht haben, als er diese Begebenheit im Alten Testament aufgenommen hat? Wollte Gott den Propheten prüfen, ob er trotz Drohung und Versuchung bei seinem Gehorsam ihm gegenüber bleiben würde? Wollte Gott ihn prüfen, ob er ihm größere Aufgaben anvertrauen konnte, wenn er vollkommen gehorchen würde? wollte Gott den damaligen Menschen, die das miterlebt haben, die Konsequenzen für Ungehorsam eindrücklich vor Augen führen? Wollte Gott späteren Generationen, zum Beispiel so einem wie mir, einen Spiegel vorhalten, wie ich es persönlich mit meinem Gehorsam Gott gegenüber halte? Aber ich weiß nicht, welche Antwort die richtige ist. Könnt ihr euch selber aussuchen. Aber einige Gedanken muss ich euch schon mitteilen, was mir nach dem Lesen dieser Geschichte eingefallen sind. Da war zum Beispiel ein Gedanke: Herr, ist das nicht unfair von dir, einen so tapferen und treuen Mann sein Leben zu nehmen, nur weil er einer Lüge auf den Leim gegangen war? Oder: Herr, wie kannst du wegen so einer Kleinigkeit so unverhältnismäßig hart reagieren? Oder: Herr, wo bleibt da deine Liebe und dein Schutz für den, der sein Leben für dich riskiert? Oder: Herr, hast du kein Mitgefühl, vor allem keine Gnade für den, der ungehorsam ist? Wie ihr seht, meine Gedanken waren eigentlich Gedanken der Anklage und Auflehnung gegen Gottes Entscheidung. Warum hat mir diese Geschichte nicht gepasst? Weil sie kein Happy End hatte? Nein, wohl eher nicht, weil ich mich ertappt fühlte, wie ich bisher mit meinem Ungehorsam umgegangen bin. Und was noch schlimmer ist, wie wenig ich die Liebe zu Jesus in mir habe. Was hat meine Liebe zu Jesus jetzt mit meinem Gehorsam Gott gegenüber zu tun? Jesus verknüpft das Maß meiner Liebe zu ihm mit dem Maß, wie ich ihm oder dem Vater gehorche. Oder darf ich dich um die nächste Folie bitten? Johannes Kapitel 14, Vers 15 steht: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr so leben, wie ich es euch geboten habe. Dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt. Seine Gebote halten bedeutet, ihn zu lieben. Und das verknüpft Jesus mit der Zusage, den Vater zu bitten, mir seinen Heiligen Geist zu schicken. Ein paar Verse weiter in Johannes Kapitel 14, 21 heißt es da: Wer meine Gebote annimmt und danach lebt, der liebt mich wirklich. Auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Auch hier verknüpft Jesus meinen Gehorsam mit meiner Liebe zu ihm und einer weiteren Zusage, dass er sich mir zu erkennen geben wird. Manchmal ist es nicht schlecht, wenn man sich die Sachen mal im Umkehrschluss anschaut. Was bedeuten also diese zwei Aussagen im Umkehrschluss, wenn es mir an Gehorsam mangelt? Ich darf es euch vorlesen. Wenn ich nicht gehorsam bin, dann ist das ein Zeichen meiner mangelnden Liebe zu Jesus und dass der Heilige Geist nur wenig in mir oder durch mich wirkt und dass Jesus sich in mir nicht in dem Maße zeigt, wie er es gern täte. Kommen wir zu der für mich unangenehmen Frage zurück vom Anfang. Warum oder inwiefern habe ich Gott gegenüber meinen Gehorsam gebracht? Was die Reihenfolge angeht, ist jetzt hier nicht wichtig, so wie es mir eingefallen ist, habe ich es aufgeschrieben. Aber als erstes ist mir eingefallen, ich setze meinen Willen dafür ein, meine Ziele zu erreichen. Manchmal fällt mir gar nicht ein, Gott zu fragen, was er eigentlich will. Oft viel später fällt mir ein, Wessen Wille sollte hier eigentlich geschehen? Ich gehorche, wenn ich von Gott etwas möchte. Dann würde ich sagen, ja, das ist menschlich. Wenn ich aber das Gefühl habe, dass mir der Gehorsam zu viel abverlangt, dann neige ich dazu, Kompromisse zu machen. Oder ich relativiere mein Gehorsam durch menschliche Argumente, die vordergründig vernünftig ausschauen. So etwa wie der Prophet, der seine Hauptaufgabe aus seiner Sicht erledigt hatte, aber zu einem kleinen Ungehorsam bereit war. Weil so schlimm kann es nicht sein, wenn man mit einem anderen Propheten isst. Hauptsache Gott hat seinen Willen gehabt und ich habe dem König gesagt, wo es lang geht. Oder ich gehorche nur ungern, wenn ich denke, dass mein Lösungsvorschlag für ein Problem der richtige ist. Ich stelle also meine Sicht der Dinge über die Weisheit Gottes. In meinem Stolz weiß ich immer wieder alles, wie es besser geht. Oder ich tue mich schwer, meine Zunge im Zaum zu halten. Besonders wenn es stressig ist, zeigt sich, was in meinem Herzen dann ist. Da kommen dann Arroganz, Stolz, mangelndes Einfühlungsvermögen zutage. Ich gebe auch ungern zu, wenn ich gelogen habe. Das ist mir einfach peinlich. Und es kratzt an dem Bild, das andere von mir haben sollen. Und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, aber da gibt es noch etwas Grundlegendes. Was mir aufgefallen ist bei der Ausarbeitung dieser Predigt, wo ich mich falsch verhalte. Und das wäre, ich bin zu großzügig im Umgang mit meinem Ungehorsam. Nach dem Motto, keiner ist perfekt und dafür gibt es ja die Gnade, die alle meine Sünden zudeckt, setze ich mich mit meinem Ungehorsam gar nicht wirklich auseinander. Ich gehe einfach darüber hinweg. Bisschen schlechtes Gewissen und hui, zum nächsten Ding geht's weiter. Warum mache ich das? Weil es mir unangenehm ist, weil es mir peinlich ist, mein Versagen zuzugeben. Ich rechtfertige mich damit, dass ich denke, dass mir Jesus durch seinen Tod am Kreuz alle Schuld vergeben hat. Das ist zwar richtig, aber vor der Vergebung kommt das Bekennen. Bodo, 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist er sich, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Gott ist gnädig, wenn ich meine Sünden bekenne. Seine Gnade ist aber nicht dazu da, meinen Gehorsam pauschal zuzudecken. Indem ich die Vergebung annehme, aber das Bekennen überspringe. Ich muss sozusagen vor sein Kreuz kommen, um Vergebung zu erbitten und so auch zu empfangen. Im Jakobus 5, Vers 16 heißt es, bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Das ist eine heftige Aussage, wenn ich mir den Umkehrschluss vor Augen halte. Ich zeige es euch, ich sage es euch. Das Gegenteil ist nämlich, wenn wir unsere Sünden nicht bekennen und nicht füreinander beten, werden wir nicht geheilt. Denn das Gebet eines Menschen, der nicht nach Gottes Willen lebt, hat eine geringe Kraft. Wenn ich bildlich gesprochen vor Jesu Kreuz komme, dann hilft mir das, immer mehr zu erfassen, was er für mich getan hat. Und es bewirkt, eine immer größer werdende Liebe zu ihm, die ich dann vom Heiligen Geist geschenkt bekomme. Warum ist diese Liebe so wichtig? Diese Liebe ist wichtig, weil ich dann aus freier Entscheidung gehorche und nicht versuche, aus mir selbst heraus die Gesetze und Gebote einzuhalten, was eh nicht funktioniert, was wohl auch jeder bestätigen kann. Aus eigener Kraft die Gebote Gottes halten, hat keiner geschafft. Nicht gesetzlicher Gehorsam, sondern Gehorsam aus Liebe soll meine Motivation sein, ihm zu gehorchen. Erinnert ihr euch an die Begebenheit, in Johannes 21, 15 steht die, als Jesus den Petrus dreimal hintereinander fragt, Petrus, liebst du mich? Petrus, liebst du mich wirklich? Schau dir das mal zu Hause an, diese Stelle. Johannes 21, 15. Und worum es da geht. Zum Abschluss eine Warnung, die uns Jesus mit auf den Weg gibt. In Matthäus Kapitel 7, 21 und 23 heißt es, nicht wer mich dauernd Herr, Herr, Herr nennt, wird in Gottes himmlisches Reich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Weil am Tag des Gerichts werde ich euch entgegnen. Ihr habt meine Gebote mit Füßen getreten. Darum geht mir aus den Augen. Vielleicht habe ich mich als bekehrter Christ jahrelang selbst betrogen. Nach dem Motto, einmal sein Leben Jesus in die Hand gegeben und für immer gerettet. Es mag jetzt kein persönliches Ende dieser Predigt sein, aber es ist ein hilfreiches Ende, weil wir müssen uns nicht nur Gottes Güte anschauen, sondern auch seine Gerechtigkeit und seine Strenge. Möge Gott, Gottes Gnade und Barmherzigkeit uns helfen, aus den richtigen Motiven heraus ihm zu gehorchen. Es wartet ein großer Lohn auf uns. Leben in Ewigkeit. Amen.